SWR 2 Glauben.
Als Jugendlicher habe ich da sehr große Diskriminierungsformen erlebt, auf dem Schulweg, unterwegs, egal. Die Beschimpfungen, das Wort Z als Zigeuner sozusagen war eigentlich überall täglich begegnet worden.
Roma kommen hierher und haben die Chance, als normaler Ausländer behandelt zu werden. Ich wusste selber nicht, was ich bin. Meine Eltern haben das sogar von mir verheimlicht. Dann war es ein Familiengeheimnis und jetzt traue ich mich persönlich drüber zu reden, aber auch nur, weil ich in eine komplett neue Stadt gewechselt bin, neues Bundesland und ich weiß, was ich hier mache und nicht meine Familie berührt.
Wenn wir im Bahnhofsgebäude Kaffee trinken, schicken sie uns raus in den Park, selbst wenn es kalt ist und es regnet. Das interessiert sie überhaupt nicht. Wir können nicht einmal Kaffee trinken im Bahnhof, das ist das Problem. Wir sind doch keine Tiere.
Roma Empowerment. Eine Minderheit kämpft um Teilhabe. Ein Feature von Miriam Staber.
Roma gehören einer ethnischen Gruppe von Menschen an, die als Minderheiten ihrer Heimatländer in der weltweiten Diaspora leben.
Die 26-jährige Atice ist Deutsche und Romni. Im sozialen Netzwerk Instagram geht sie offen mit ihrer Identität um, erklärt ihren Followern, wer Roma sind und beantwortet Fragen. Atices Großeltern sind Anfang der 70er Jahre als sogenannte Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Als Kind wusste sie selbst nichts von ihrer Roma-Herkunft.
In meiner Familie ist es so gewesen, dass meine Eltern das Privileg nutzen wollten, dass wir sozusagen nur normale Ausländer sind und sich nicht als Roma erkenntlich geben wollten. Und das haben sie aber so weit getrieben, dass sie das selbst meiner Schwester und mir nicht erzählt haben, weil sie Angst haben, dass wir in einem Moment, in dem wir unaufmerksam sind, uns verplappern und das halt tiefgehende Konsequenzen haben kann.
Viele erfolgreiche Romnia und Roma verheimlichen ihre ethnische Zugehörigkeit. Denn Vorurteile und Klischees über die Minderheit, teils romantisierend, aber oft kriminalisierend, sind weit verbreitet. Atice ist nach ihrem Abitur zum Studium nach Mannheim gezogen. Dort hat sie sich als Romni geoutet. Sie will hier dennoch nur mit ihrem Vornamen genannt werden, weil viele ihrer Familienmitglieder ihr Roma-Sein weiter geheim halten, aus Angst vor Diskriminierung. Atice selbst ist froh über ihre Entscheidung.
Wenn ich offen mit meiner Identität umgehe als Romni, habe ich tatsächlich die wundervolle Erfahrung gemacht, dass fast immer die Leute total fasziniert sind und Fragen stellen und sich freuen und mir dann sagen, wow, du bist die erste Romni, die ich kennenlerne. Und ich antworte immer dasselbe. Nein, bin ich nicht. Ich bin nur die erste, die es dir sagt. Roma und Sinti sind ganz normale Leute. Die gehen zur Schule, sie gehen arbeiten und gehen ihren Hobbys nach, wenn sie die Möglichkeit dazu haben.
Sinti und Roma sind die größte ethnische Minderheit Europas. Die Community mit geschätzt 12 Millionen Menschen ist vielfältig. Sie leben in verschiedenen Ländern und Schichten und haben verschiedene Religionen. Gemeinsam haben sie unter anderem, dass ihre Vorfahren aus Indien und dem heutigen Pakistan stammen. Und viele, aber nicht alle Roma sprechen neben den Sprachen ihrer Heimatländer auch die Sprache Romanes. Romanes ist vor allem eine mündliche Sprache und hat im Lauf der Zeit in den heutigen Heimatregionen unterschiedliche Dialekte entwickelt. Die Sprache ist ein wesentlicher Teil der kulturellen Identität von Sinti und Roma. Atice erklärt auf Instagram:
Du machst absolut nichts falsch, wenn du uns Roma nennst. Das ist der Name für unsere Minderheit auf der ganzen Welt. Tatsächlich gibt es aber landesspezifische Besonderheiten. Die deutschen Roma, also die seit über 800 Jahren hier sind, heißen Sinti. Die Roma des Balkan nennen sich Roma. Wenn du aus Deutschland stammst, dann ist das Z-Wort, und ich spreche es nur hier aus pädagogischen Gründen, Zigeuner, absolut falsch. Und das ist immer eine Beleidigung.
Nicht nur Atice und andere Aktivistinnen und Aktivisten, sondern auch Selbstorganisationen wie der Landesverband Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg lehnen das Wort ab. Der Grund, es ist mit vielen vor allem negativen Klischees verbunden und eine Fremdbezeichnung. Sinti und Roma selbst haben sich nie so genannt. Auch der 40-jährige Rom Jovica Avanitelli hat schlechte Erfahrungen mit dem Begriff gemacht. Er arbeitet als Referent beim Landesverband Deutscher Sinti und Roma. In Vorträgen spricht er auch über seine persönliche Geschichte. Avanitellis Familie ist aus dem Kosovo nach Deutschland geflüchtet.
Als Jugendlicher habe ich da sehr große Diskriminierungsformen erlebt, auf dem Schulweg, unterwegs, egal, die Beschimpfungen. Das Wort Z war eigentlich überall täglich begegnet worden. Ich bin 1991 mit der Familie eingewandert als asylsuchender Flüchtling. Damals war der Bürgerkrieg in Jugoslawien. Und wir waren in verschiedenen Asylantenheimen, dann 98 in der Zeit wollten sie uns abschieben. Wir haben übernachts immer auch geflüchtet nach Holland und wieder zurück. Damit war meine Schulbildung unterbrochen und musste dann meinen Hauptschulabschluss und die Schule nachholen.
Genaue Zahlen, wie viele Romnia und Roma in den letzten Jahrzehnten aus Südosteuropa und dem Balkan nach Deutschland gekommen sind, gibt es nicht. Klar ist, ihre Biografien sind sehr unterschiedlich. Manche sind schon Mitte des 19. Jahrhunderts nach Deutschland eingewandert, andere als Gastarbeiter in den 1960er und 70er Jahren. Außerdem kommen Roma, die EU-Bürgerinnen und Bürger sind, beispielsweise aus Rumänien oder Bulgarien, um hier zu arbeiten oder Arbeit zu suchen. Und ein großer Teil ist in den 90er Jahren vom Balkan gekommen, häufig mit traumatischen Kriegs- und Fluchterfahrungen. Sie alle machen die vielfältige Sinti- und Roma-Gemeinschaft in Deutschland aus. Und viele von ihnen kämpfen für mehr gesellschaftliche Teilhabe. Selbstorganisationen haben zahlreiche Orte des Zusammenhalts aufgebaut, um sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen und auch das Selbstbewusstsein für die ethnische Herkunft zu stärken. Die Roma-Community in Freiburg im Breisgau ist geprägt von Menschen, die vor dem Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien geflohen sind. Vor allem für die sogenannte zweite Generation, also Menschen, die als Kinder und Jugendliche hier angekommen sind, sei es wichtig, positive Erfahrungen mit ihrer Roma-Identität zu machen und die eigenen Stärken zu kennen, sagt Thomas Wald, selbst Rom und Leiter des Roma-Büros Freiburg.
Die Kinder und die Jugendlichen waren im Ankommen aus der Flucht vom Bürgerkrieg die kleinen Helden, die überhaupt als erste Deutsch lernten, die als erste mit zum Arzt gingen und übersetzten, die auf die Ämter gingen. Also sie wurden sehr früh, sind sie erwachsen geworden und haben die ganze Familie hier überhaupt in die Gesellschaft einführen müssen, weil sie waren die Schnellsten, die die Sprache lernten. Es sind viele Kinder dabei, die haben gar keine Kindheit gehabt.
Das Roma-Büro Freiburg berät Familien bei den spezifischen Herausforderungen des Ankommens in einer neuen Gesellschaft und auch zum Aufenthalt. Denn viele Freiburger Roma, die ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien geflüchtet sind, haben bis heute keine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland, sondern sind lediglich geduldet, erklärt Thomas Wald.
Das ist so das zentrale Feld der Beratung, der Probleme, einfach keinen Status zu haben. Es gibt Familien, die sind seit 10, 15 Jahren in Duldung, arbeiten aber. Es ist ein unsägliches System, in dauernder Unsicherheit zu leben, wieder zurück zu müssen, aber gleichzeitig hier sich zu beweisen, dass man sich hier mit Arbeit und anderen Dingen integrieren will. Das ist mit das größte Problem. Und da ist auch die meisten unserer Arbeiten im Beraten, im Begleiten.
Der 26-jährige Rom Alexandru aus Rumänien kommt jedes Jahr für ein paar Monate nach Stuttgart. Dann lebt er vom Flaschensammeln und schläft im Stadtpark. Seine Frau und er kommen schon seit mehreren Jahren immer wieder her, in der Hoffnung, einen Job zu finden. Immer ohne Erfolg. Aber auch mit dem Flaschensammeln verdiene er mehr Geld als bei Hilfsarbeiterjobs in seiner Heimat, erzählt Alexandru.
Ich bin lieber hier, weil es besser ist als zu Hause. Zu Hause habe ich viele Sorgen. Ich habe kein Holz, kein Wasser, nichts zu essen. Ich kann den Strom nicht bezahlen. Ich kann meinem Kind nicht einmal Kekse kaufen. Wenn ich ins Geschäft gehe mit 10 Lei, das sind 2 Euro, das Kind weint, weil es ein paar Sachen will, aber ich habe kein Geld.
Alexandru und seine Frau sind Eltern. Wenn sie nach Deutschland kommen, lassen sie ihr kleines Kind bei Alexandrus Mutter in Rumänien. Denn dort hat es immerhin ein Dach über dem Kopf, sagt er. Doch viele Wochen getrennt voneinander zu sein, sei nicht einfach.
Sehr schwer, sehr, sehr schwer. Es ist nicht bei mir. Wenn ich etwas essen oder Saft trinken will, kann ich nicht, weil ich an das Kind denken muss. Hat es zu essen? Gibt es Wasser im Haus oder Saft? Dann rufe ich die Mutter an. Wenn sie sagt, das Kind hat gegessen, dann esse ich auch. Das Problem ist, die Kinder haben es schwer. Wir haben es auch schwer. Aus nichts Essen zu machen und Geld durch Betteln zu kriegen, ist schwer und es ist eine Schande.
Wegen Alexandrus Arbeits- und Hilflosigkeit haben wir hier seinen Namen geändert. Als EU-Bürgerinnen und Bürger haben er und seine Familie das Recht, sich in jedem EU-Mitgliedstaat aufzuhalten und auch nach Arbeit zu suchen. Wenn sie hierzulande aber noch nie einen sozialversicherungspflichtigen Job hatten, haben sie keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Die Corona-Pandemie hat die prekäre Situation vieler EU-Bürger und besonders der Roma noch zusätzlich verschlechtert, erklärt die ehemalige Stuttgarter Sozialarbeiterin Magdalena Zimmer.
Und jetzt auch zu Corona-Zeiten, das, was mich nochmal so erschüttert hat. Dann haben sie gesagt, Magdalena, hier ist die Situation ist super schlimm, aber zu Hause sterben wir vor Hunger. Also sie sagen, hier kommt auch nichts bei rum. Wir gehen betteln, wir gehen Pfandflaschen sammeln, wir probieren in Arbeit zu kommen. Niemand gibt uns mehr einen Job, weil gerade nichts da ist und gleichzeitig ist es immer noch mehr, wie wir zu Hause haben. Und zu Hause haben wir ein Haus. Und trotzdem komme ich her, um hier zu schlafen, weil dieser Satz, Magdalena, wir verhungern zu Hause. So, wir sterben vor Hunger. Und dieses wir sterben vor Hunger, das ist halt so einprägend und es ist eine Realität und die ist da.
Die Armut, die Obdach- und Arbeitslosigkeit von EU-Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland gehen auch mit Problemen einher. In den Sommermonaten beschweren sich Laden-, Hotel- oder Gastronomiebesitzer um den Stuttgarter Stadtpark immer wieder über Lärm und Müll. Manche Passanten in der Innenstadt haben Angst. Andere fühlen sich belästigt, wenn im Park in öffentlichen Brunnen gebadet oder Wäsche gewaschen wird. Auch Alkohol ist immer wieder ein Problem.
Ich kann nicht viel sagen, nur so viel. Wenn wir Fehler machen, sollen Sie uns bitte verzeihen. Wir sind arme Leute, wir haben keine Arbeitsmöglichkeiten. In Rumänien haben wir keine Arbeit. Wir sind nicht alle gleich, auch wenn wir alle Rumänen sind.
Die Situation und auch die Debatte um Lösungsmöglichkeiten ist nicht neu. Und sie ähnelt sich in vielen Städten. Sozialarbeiterinnen wie Magdalena Zimmer fordern, dass Obdachlosenunterkünfte auch für nicht leistungsberechtigte obdachlose EU-Bürger geöffnet werden. Ein sicherer Schlafplatz sei ein Grundbedürfnis. Nur auf dieser Basis könnten sich die Situation der Menschen und dann auch die Probleme verbessern.
Es wird oft gesagt, die halten sich nicht an die Regeln. Es wird von ihnen gesprochen, gruppiert, es wird homogenisiert. Aber es ist eine Vielfalt von Menschen, die keinen Zugang bekommt vom System, ob in ihrem Herkunftsland oder hier. Und von denen gesagt wird, ja, die halten sich nicht an die Regeln. Gleichzeitig wird mit den Menschen aber nicht gearbeitet oder auf sie zugegangen und geschaut, okay, was sind eure Bedürfnisse und wie könnten wir die verbessern? Und ich glaube, einfach mal ein sicheres Umfeld wäre schon die Basis, um auf Menschen ranzukommen und zu schauen, okay, wie können wir da jetzt weiterarbeiten?
Viele Kommunen verweisen aber darauf, dass sie an Nichtberechtigte keine Sozialleistungen vermitteln dürfen. Hilfsorganisationen kritisieren das System, denn Menschen wie Alexandru haben wenig Chancen, aus dem Armutskreislauf herauszukommen.
Ich will nur so viel, dass man mir die Erlaubnis erteilt zu arbeiten, dass ich arbeiten kann, sodass die Tage und Jahre nicht völlig sinnlos vergehen, dass ich nicht hier im Park herumstehe, sondern arbeite.
Da die Ursachen der Armutsmigration auf Bundes- oder EU-Ebene diskutiert werden müssen, werden in den Kommunen meist lediglich die Symptome bekämpft. Bei Problemen wird die Polizei gerufen, die erteilt Platzverweise oder Bußgelder. Und einige Tage oder Wochen später wiederholt sich das Spiel. Die zumindest gefühlt starke Polizeikontrolle führt wiederum bei vielen Roma dazu, dass sie sich unfair behandelt fühlen, als Gruppe stigmatisiert und ausgegrenzt.
Wenn wir im Bahnhofsgebäude Kaffee trinken, schicken sie uns raus in den Park, selbst wenn es kalt ist und es regnet. Das interessiert sie überhaupt nicht. Wir können nicht einmal Kaffee trinken im Bahnhof, das ist das Problem. Wir sind doch keine Tiere.
Um Sinti und Roma mehr gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und Diskriminierung zu verringern, gibt es verschiedenste Strategien und Projekte. Einen neuen, lokalen Ansatz verfolgen der Landesverband Deutscher Sinti und Roma und die Städte Mannheim, Stuttgart, Ulm und Freiburg mit dem Projekt REFIT. Das steht für regionale Förderung von Inklusion und Teilhabe. REFIT will den Fokus auf die Strukturen vor Ort legen und prüfen, warum viele Hilfsangebote bei Sinti und Roma und gerade bei den zugewanderten EU-Bürgerinnen und Bürgern nicht ankommen. Projektleiter Jovica Avanitelli.
Wir möchten natürlich in den Systemen, in den Regelsystemen schaffen, dass die Zugänge machbar ist für die Minderheit. Das heißt, in den vier Bereichen Bildung, Beschäftigung, Gesundheit und Wohnen. Und es ist ein Programm für die Strukturen, für die Kommunen, das Regelsystem fit zu machen und diskriminierungsfrei von Diskriminierungsformen in der Form des Antiziganismus.
Die kontinuierliche Arbeit vieler Selbstorganisationen hat bereits große Fortschritte erzielt. Das Roma-Büro Freiburg schafft beispielsweise Begegnungen und versucht über Ausstellungen oder Musik Brücken in der Bevölkerung zu bauen. Leiter Thomas Wald.
Wir wünschen uns, dass jeder Einzelne von uns als Individuum behandelt wird und wahrgenommen wird und auch geschätzt wird. Und das abweichende Verhalten, was jetzt nicht reinpasst in die Art und Weise, wie hier im Wesentlichen der Mittelstand sich verhält und seine Normen hat, seine Art und Weise, wie es im Leben geht, dass man die unterschiedliches Verhalten als Vielfalt für die Bevölkerung sieht.
Roma sind eine vielfältige Gruppe. Dennoch leben sie in ihren Herkunftsstaaten und auch in Deutschland häufig am Rand der Gesellschaft. Besonders Obdach- oder wohnungslose Roma prägen das Bild der Minderheit in der Öffentlichkeit. Expertinnen und Experten warnen deshalb davor, von den besonders Sichtbaren auf die ganze Gruppe zu schließen. Der Ulmer Pfarrer Andreas Hoffmann-Richter, der Beauftragte der Evangelischen Landeskirche in Württemberg für die Zusammenarbeit mit Sinti und Roma, beschreibt es so.
Auch ein obdachloser Deutscher in der Fußgängerzone von Ulm, der ist bekannter als die meisten Ulmer, weil man den in der Fußgängerzone beim Einkaufen oft sieht. Da sitzt er. So ist es auch mit den paar wenigen Roma. Die sind viel bekannter als andere, die hier ihre Arbeit machen. Das liegt daran, dass sie sitzen und auch, dass manche um Geld bitten. Ja. Und das ist ja nicht das, was man alltäglich mit den anderen Passanten erlebt, sondern das ist was Besonderes. Und das ist dann auffällig.
Aber nicht nur Klischees, auch Antiziganismus, also Rassismus gegen Sinti und Roma, ist weit verbreitet. Beispielsweise ist die Zahl der antiziganistischen Straftaten, meist aus dem rechtsextremen Milieu, in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Aber auch in der Mitte der Gesellschaft sind antiziganistische Vorurteile verankert. Dazu hat die Selbstorganisation Romnocare, ein Verband von Sinti und Roma zur Förderung von Kultur und Bildung, eine neue Studie erstellt. Sie zeigt, dass sich die Bildung der Minderheit in Deutschland in den letzten Jahren zwar stark verbessert hat, aber immer noch deutlich schlechter ist als in der Gesamtbevölkerung. Viele Sinti und Roma berichten von Antiziganismus an den Schulen. Jovica Avanitelli vom Baden-Württembergischen Landesverband Deutscher Sinti und Roma hat für die Studie zahlreiche zugewanderte Roma interviewt.
Die zweite Generation, die hier gekommen sind, haben natürlich auch Diskriminierungserfahrungen gemacht, sowohl in ihrer Heimat, aber auch hier in Deutschland in den Schulen. Der zweite Problem, was wir Großteil alle haben, ist das Wohnen. Wohnen ist eine prekäre Lage, die für viele Roma oder Sinti überhaupt der Zugang nirgendwo erwünscht ist. Und das ist natürlich eine prekäre Situation, die nach wie vor missbraucht wird.
Antiziganismus hat eine jahrhundertelange Tradition. Dabei hat die strukturelle Diskriminierung von Sinti und Roma in verschiedenen Ländern verschiedene Formen angenommen. Der traurige Höhepunkt, der Völkermord auf Romanes Poraimos in der Nazizeit. Dabei kamen nach verschiedenen Schätzungen zwischen 200.000 und 500.000 Sinti und Roma ums Leben.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
Gedenkgottesdienst in Ulm-Böfingen. Für die von den Nazis ermordeten Sinti und Roma.
Und vergib uns unsere Schuld, ja.
In ganz Europa wurden Sinti und Roma in der Nazizeit systematisch deportiert, erschossen und in Konzentrationslagern umgebracht. Der evangelische Pfarrer Hoffmann-Richter sagt in seiner Predigt:
Bis heute führt Antiziganismus zu Ablehnung, Diskriminierung und Ausgrenzung im alltäglichen Leben. Weil das so ist, braucht jede Kirchengemeinde Menschen, die merken, wo Diskriminierung einreißt. Kinder Gottes sind wir nicht alleine. Amen.
Der Völkermord an den Sinti und Roma wurde lange nicht aufgearbeitet. Die Überlebenden bekamen zunächst keine Anerkennung, keine Entschädigung. Erst im Jahr 1982 erkennt die BRD den Völkermord offiziell an. Seitdem hat sich in der Erinnerungs- und Gedenkkultur viel verändert. 2012 wurde das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas in Berlin eingeweiht. Und auch die Kirchen hinterfragen ihre Rolle in der Nazizeit immer mehr, erklärt Pfarrer Hoffmann-Richter.
Die Vorurteile der Mehrheitsbevölkerung waren ja schon bei Luther in der Kirche vorhanden. Das war eigentlich durchgängig so, dass die Vorurteile innerkirchlich genauso waren wie auch sonst. Als diese alten Vorurteile dann sich wandelten in eine rassistische Ideologie, da gab es diese Strömungen ebenso in der Kirche. Mehr als uns lieb ist, gab es diese völkische Einstellung auch in den Kirchen. Und das hat sie auch nicht aufgearbeitet nach dem Zweiten Weltkrieg. Der blinde Fleck im Blick auf Sinti blieb.
Seit 6 Jahren gibt es die Stelle für die Zusammenarbeit mit Sinti und Roma bei der Württembergischen Landeskirche. Es ist die erste bundesweit. Andreas Hoffmann-Richter arbeitet als Gemeindepfarrer in Ulm und macht Antidiskriminierungsarbeit. Er bemüht sich, Antiziganismus und Vorurteile gegenüber Sinti und Roma abzubauen. Das bedeutet, Hoffmann-Richter hält Vorträge in Kirchengemeinden, macht Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer und gibt gemeinsam mit Sinti und Roma Workshops in Schulklassen.
Natürlich bekomme ich oft ungeschützt antiziganistische Äußerungen mit im Lehrerzimmer oder bei einem Besuch, wo ich als Gemeindepfarrer komme. Ich bin ja mit 50% Gemeindepfarrer und viele Leute wissen nicht, dass ich auch Beauftragter für die Zusammenarbeit mit Sinti und Roma bin. Oder an anderer Stelle, wo auch immer, im Urlaub oder im Restaurant oder im Zug. Ich habe dann natürlich den Vorteil, als Mehrheitsbürger zu sprechen. Und zu sagen, wie unmöglich ich diese Ausgrenzung finde. Und mal rückfrage, wie sie sich für sich selber wünschen, die Leute, die so reden.
Die Gesellschaft ist in den letzten Jahren inklusiver und diskriminierungsfreier geworden. Und die Minderheit der Sinti und Roma selbstbewusster und erfolgreicher. Orte für Vielfalt, Rückhalt und Selbstbewusstsein sind zum Beispiel auch die Romno-Power-Clubs der Hildegardler-Grenz-Stiftung. Einen neuen Mannheimer Romno-Power-Club für Mädchen leitet die Studentin Atice. Sie will die schönen Erfahrungen, die sie seit ihrem Outing als Romni macht, weitergeben. Denn Romni oder Rom zu sein, bedeutet für sie auch, stolz auf ihre Herkunft zu sein und Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt zu haben.
Man redet auch so vorn von Mipen, meine Schwester, oder Mopral, mein Bruder. Und ich hatte zum Beispiel ich bin in eine WG eingezogen in meinem Erasmus-Semester in Barcelona und wusste davor nicht, dass mein Mitbewohner ein Galo ist, ein spanischer Rum. Und am ersten Tag bin ich in sein Zimmer reingegangen und habe unsere Flagge dort hängen sehen und habe gesagt, boah, ich bin auch eine Romni. Und die Augen sind gleich total hell geworden und wir haben den ganzen Abend damit verbracht, dass wir auf der Couch gesessen sind und er mir von der Geschichte der spanischen Roma erzählt hat und vom Flamenco, und es war wundervoll.
Auch in sozialen Netzwerken formiert sich immer mehr eine junge Sinti- und Roma-Community. Sie berichten beispielsweise unter dem Titel Sinti-Roma-Pride, Sinti-Roma-Stolz über ihre Erfahrungen und kritisieren lautstark Rassismus und Antiziganismus. Auf Instagram fordert Atice dabei auch Unterstützung von jeder und jedem Einzelnen aus der Mehrheitsgesellschaft.
Mach keine kränkenden Scherze über uns, auch wenn du nicht in der offensichtlichen Anwesenheit von jemandem unserer Minderheit bist. Setze deine Privilegien für uns ein, wenn du mit Ungerechtigkeit oder Diskriminierungen gegen uns konfrontiert bist. Sag was. Tausche vorgefertigte Annahmen gegen Neugier und Frage ein. Und zuletzt, wir wählen Armut und Abgrenzung nicht. Sie sind Resultate von jahrhundertelangem systematischen Rassismus.
In ganz Europa erkämpfen Sinti und Roma immer mehr Teilhabe. Atice ist es besonders wichtig, Erfolgsgeschichten, erfolgreiche Sinti- und Roma-Biografien präsenter zu machen. Denn das hilft, Vorurteile abzubauen. Und innerhalb der Roma-Community seien starke, positive Vorbilder zentral für Empowerment.
Es ist unglaublich. Also ich bekomme total viele Zuschriften. Es schauen sich unglaublich viele Leute meinen Content an. Nicht nur Roma oder Sinti, sondern auch Leute der Mehrheitsgesellschaft. Aber, und das hat mich auch letztens richtig zu Tränen gerührt, junge Leute in meinem Alter, die so langsam ein Selbstbewusstsein entwickeln zu ihren Wurzeln und mir dann schreiben, wie sehr das sie berührt, dass sie sehen, dass jemand laut für sie einsteht und dass sie so langsam den Mut fassen, offen mit ihrer Identität umzugehen. Und dieses Erwachen innerhalb der jungen Generation, das finde ich unglaublich, unglaublich schön.